Wie gesagt, Gleichnis sind wichtig. Jesus hat Gleichnis immer erzählt. Ich habe das auch schon mal beim letzten Mal aufgezeigt, dass in keiner Predigt oder keinem Ding, wo Jesus gehalten hat, hat er immer das Gleichnis eingebaut. Und nicht in Matthäus 13, wo wir jetzt vor allem jetzt in den letzten Wochen fokussiert haben, sondern, kannst du bitte die nächste Folie zeigen? Genau, also wie eine Auflistung von all diesen Gleichnissen, jetzt nur schon Matthäus 13. Und heute tun wir das zweitoberste reinbringen. Und es gibt dann nachher noch dann die Auslegung sogar noch vom Unkraut vom Weizen. Es kommt dann auch noch zwischendrin irgendwo. Gewisse Gleichnisse hat er dann gerade ausgelegt, auf Wunsch. Gewisse hat er selber gerade ausgelegt gehabt, je nachdem, was halt gerade der Punkt war. Auf alle Fälle ist dann, Gleichnis ist etwas Wichtiges und etwas sehr Tiefes. Manchmal sehr einfach. Heute lassen wir eigentlich eins, oder heute hören wir eins, das relativ einfach ist, weil es sehr klar ist und was Jesus nachher auch sehr klar ausleitet. Genau. Bei anderen ist es manchmal ein bisschen, kann man noch ein bisschen mehr diskutieren, wie das genau gemeint ist oder nicht. Es ist ja so, dass es das längste Sondergut ist. Sondergut ist, wenn jetzt einer von den vier Evangelisten, eben Matthäus, Lukas, Markus oder Johannes, wenn jemand nur etwas schreibt, dann ist es ein Sondergut. Weil vielfach tun dann zwei oder drei das Gleiche schreiben aus verschiedenen Blickwinkeln. Da kannst du ein bisschen den Unterschied anschauen, was für Schwerpunkte jeder wieder anders setzt. Das Gleichnis aber ist aber nur bei Matthäus zu finden. Es ist Sondergut und es ist das längste Sondergut, das der Matthäus überhaupt schreibt. Genau, aber ich denke, wir lesen das mal, ihr könnt das mitlesen oder ihr könnt einfach mir lauschen. Matthäus 13, Vers 24 bis und mit 30. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf sein Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und die Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, hast du nicht den guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten: Möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es, um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Wer hat über das Gleichnis schon eine Predigt gehört? Ja, es geht mir gleich. Ich habe selber auch noch nie eine Predigt darüber. Kennt Hannes, gelesen Hannes, schon mehrfach. Wer hat schon Predigt über den Sämann gehört, vierfache Ackerfeld? Ja, mehrfach, oder? Mehrfach einige möglich. Nein, es ist wirklich noch spannend. Ich glaube, von all dieser Auflistung von Gleichnissen ist es wirklich das Einzige, meinte ich, wo noch nie fokussiert war, wo mir einen erinnern kann, dass der Joel dann, im Meister von Luzern damals oder so mal gehört haben darüber. Es geht um Substanz. Und das ist gut. Das ist gut, also das Fokussieren natürlich. Und dem auch nicht ausweichen in dem Sinn. Und dann nicht zum 5. Mal oder zum 50. Mal nochmal über Sämann, was ein sehr schönes Gleichnis ist. Das ist auch ein toughs natürlich, aber bekannter ist und vielleicht irgendwo beliebter ist. Und bevor wir da schon gleich dann schon der Auslegung von Jesus kommen, möchte ich wie zwei Punkte schon mal vorausgreifen. Also zwei Punkte, die wir wie mal noch lesen, verinnerlichen und dass wir es nochmal vorholen, dann etwa 10 Minuten, 15 Minuten, wenn ich dann gegen den Schlusspunkt komme. Also erstens mal ist es nicht die Absicht Gottes gewesen, dass Unkraut in das Feld kommt. Gott hat gute Samen geplant, er hat Weizen geplant und nur Weizen geplant. Aber er hat es geschehen lassen in dem Sinn oder frei will akzeptiert, dass das Böse Einzug halten kann. Er nimmt unseren Willen, den wir haben, den jeder Mensch hat, nimmt er ernst. Sonst wären wir Marionette. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass das Ganze nicht eine Lappalie ist, was da gemacht worden ist. Das ist nicht per Zufall oder ein Lausbubenstreich oder irgendwie ist es gerade dumm gelaufen, dass es ein bisschen Unkraut ist. Es ist böswillig und mutwillig Schaden gemacht worden. Also diese zwei Sachen möchte ich, dass ihr es wie mal speichert, mal noch merkt und wir greifen das nachher nochmal auf. Ich habe dann in der Wuppertaler Studienbibel einen spannenden Text dazu gefunden, wie damals auch gefuhrwerknet worden ist. Wie man hat können schaden, genau mit so Beispiel, wie eben da, wie es da beschrieben ist. Und zwar möchte ich da vorlesen, und zwar ist es eine Erzählung von Gustav Dahlmann, genau, wahrscheinlich ein Deutscher, so wie es tönt, oder Dahlmeier Kaffee, kennt ihr das noch? Hat überhaupt nichts mit der Predigt zu tun. Genau, darum lese ich einfach weiter. Ein Text, ein Zeittext, damalige Landwirtschaftskriege. Ein armer Bauer, der sein Vieh hatte auf fremdem Land weiden lassen, wurde von einem anderen dem Besitzer desselben angegeben. Er erzählt selbst, wie er sich am Angeber rächte. Genau, Rauchgeschichte. Am Ende des Sommers ging ich das Tal hinunter, in welchem es Schilfgras gibt, mannshoch und mit Samenripsen wie das Kafferkorn. Ich pflückte die Rispen, bis ich meinen Mantel gefüllt hatte, zog die Zipfel durch die Achsellöcher des ärmellosen Mantels, ging hin, rieb sie und blies sie ab, ging zu dem Feldgarten des Abu Yasin, der frisch gepflügt war und an der Quelle von Ensenya lag, also der Feuchtigkeit nicht entbehrte, und warf den Schilfgrassamen hinein. Ehe das nächste Jahr kam, war er dicht voll Schilfgras. Und von jedem Tage bis heute sind 20 Jahre vergangen, ohne dass der Besitzer darin eine Furche ziehen konnte, wegen der Menge des Schilfs. Die Ölbäume, die dort standen, verdorrten und er hieb sie ab. 20 Jahre. kompromisslos bös, in dem Sinn, wenn man überlegt, oder, dass es um Existenzen geht und so. Und ich habe mir zuerst im Vorfeld überlegt, ja, das heutige Pneu aufschlitzen. Und sicher mega nervig und sicher mega auch mutwillig, aber schlussendlich ein Telefon in die Garage, Pneu wieder drauf und dann ist wieder gut. Oder? Vielleicht, ich weiß auch nicht, 100, 200, 300 Franken kosten. Eben, wenn natürlich etwas das ganze Feld vermisst, ist Existenz je nachdem in Gefahr und alles. Also, es ist kein Schulbubenstreich, es ist böswillig, mutwillig, die Schaden an die Existenz ausreißen. Und das als ein Punkt. Was auch damals, also in gewissen Gebieten bis heute so ist, dass Unkraut verbrannt wird. Einfach als Bild, ist das ein relativ klares Bild. Wobei der Weizen wird ja eigentlich in der Regel dann auch brennt, dass es nachher Brot gibt oder so, oder Braut, dass es Bier gibt. Aber genau, es gibt sicher besser als Unkraut verbrennen, kompostieren und alles. Aber das Bild, das bis heute eigentlich in gewissen Ländern immer noch gang und gäbe ist. Jetzt das Unkraut, ich habe das auch noch schlau gemacht darüber, dank der guten alten Wuppertaler. Und das Unkraut, das damals bekannt war, was gemeint ist, ist der Lolch. Das Weidegras, lustiges Wort, Lolch. Genau, ich habe dann noch einen Zusatz gefunden. Ein lästiges Unkraut, das bis vor seiner Reife ganz ähnlich wie Getreide aussieht, aber giftige Samenkörner dort oben haben, dort innen haben. Und es ist noch perfid, dass es so gleich aussieht, dass es fast nicht unterscheiden kannst. Und auch perfid, dass die Wurzel des Unkraut stärker ist als die Wurzel des Weizen. Also eben, wenn du dann an das Unkraut herangehst, ist auch die Gefahr sehr gross, dass dann auch der Weizen kaputt geht und darum lässt es eben, wie gesagt, und bis heute, wie gesagt, wird das auch so gemacht, dass wenn du Unkraut hast im Weizen, also ich weiß nicht, ob das überall so ist, das haben sie nicht geschrieben, aber bis heute wird das immer noch auch so gehandhabt von gewissen Leuten, dass man es einfach stehen lässt und erst am Erntetag ist der Zahltag gut oder nicht gut. Und nicht vorher, da wird nicht vorher eingegriffen und irgendwie das Ganze ausgerottet. Jetzt, Jesus hat die beiden lange Gleichnisse erzählt gehabt. Und das Gleichnis vom Acker, vom vierfachen Ackerfeld, hat ja Jesus den Jünger selber nochmal erwähnt. Hat er nochmal gesagt gehabt, hey, das wollte ich mit euch durchgehen. Und das Gleichnis haben aber die Jünger gesagt, Jesus, erzähl uns das Gleichnis, was hast du gemeint mit Unkraut im Weizen? Und ich verstehe die Jünger, dass sie bei dem Gleichnis, wo wie gesagt auf die Substanz geht, dass sie wollen wissen, hey, das ist krass mit Feuer und Zeug und alles, Zerstörung, was ist genau gemeint damit? Es macht Sinn, dass sie das genommen haben. Und ich möchte jetzt auch gerade weiterlesen, und zwar die Auslegung, die Jesus, wie gesagt, an die Jünger gibt, die ist nur ein paar, ein Doppelgleichnis später, erklärt er das. Vers 36 bis und mit 43. Erklärung des Gleichnisses vom Unkraut im Weizenfeld. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns doch das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Jesus antwortete, der Mann, der auf den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Himmelreichs. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte, das ist das Ende der Welt, und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere zum Saal gebracht haben, die ein gesetzloses Leben geführt haben. Und sie werden in den Feuerofen geworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lauteres Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Jesus sagt das nicht immer, aber wenn er das sagt, ist es ja wie ein Gottwort, um zu sagen, hey Leute, hört auf das. Das ist wirklich, es ist alles wichtig, aber das ist jetzt noch wichtiger in dem Sinn. Und auch das zeigt das natürlich, wie gesagt, es ist wichtig. Es ist wichtig, das auch zu fokussieren. Es ist wichtig, das auch zu vertiefen, den Kontext anzuschauen davon und auch so zu fokussieren. Es ist immer auch spannend. Ich ermutige die Leute immer, also ich ermutige uns immer wieder, wenn wir etwas lesen, dass wir vorher und nachher schauen. Was sagt Jesus anschliessend, was sagt Jesus im Vorfeld? Weil alles Kontext ist. Wir dürfen ja nicht einfach nur 2000 Jahre später einfach sagen, penge so, sondern wir müssen ja uns in die Zeit hineindenken und in die Situation, wieso sagt Jesus das? Das hat in der Regel einen Grund, logischerweise, oder eigentlich immer. Und gerade nach dem Gleichnis erzählt er den Schatz im Acker, beziehungsweise Perlen, die kostbaren Perlen. Das, was ich vor 2 Wochen predigt habe. Und in diesem Gleichnis ist ja ein Hauptgedanke dominant. Und zwar, dass Nachfolge einen Preis hat. Dass du alles musst aufwenden musst, um den Schatz zu bekommen, was das Bild ist für das Himmelreich. Und jetzt im Licht von der Auslegung, die Jesus macht, macht Sinn, dass Jesus nachher auch noch auf die Kosten der Nachfolge angeht und sagt, hey, der Glaube kostet etwas. Der Glaube ist nicht einfach, hey, so ein bisschen easy peasy, schaust du mal, wie es gerade geht und passt, wie es gerade für dich stimmt, sondern es hat eine Dringlichkeit. Es hat eine Schärfe drin und er tut das nachher mit dem Doppelgleichnis, dem Schatz im Acker und mit der kostbaren Perlen, wo alles verkauft, um die Perlen zu bekommen, zeigt er auf, hey, es geht um etwas. Das ist wie untrennbar zusammen. Es macht Sinn, dass sie nachher zusammenkommen. Und eben von dem her ist es schon eigentlich entweder oder. Schwarz oder weiß. Weizen oder Unkraut. Ganz klar. Und das ist ja schon etwas, wo nicht immer gleich cool ist oder gleich gut zu handeln ist, auch emotionell gesehen in dem Sinn. Und dass man denkt, wir wissen ja grundsätzlich, wie viele Schattierungen das geht. Je älter ich werde, desto mehr merkst du, wie komplex die Welt ist, wie komplex auch Meinungen sind. Und dass es nicht immer so einfach schwarz-weiß ist. Und das ganze Schwarz-Weiß-Ding, das ich auch subjektiv auch wahrnehme, auch medial, dass einfach das ist gut und wenn es anders siehst, oder sagen wir es so, man ist tolerant, aber nur so ein bisschen die eigene Meinung betrifft. Und wenn es eine andere Meinung ist, die vielleicht von gewissen Leuten vielleicht rückständig oder konservativ oder von gestern und so ist, ist dann schon, es kann doch nicht sein. Und eben, dann wird es dann recht scharf kommentiert und alles. Und das Schwarz-Weiß-Getue, das nervt mit einem Medial, wenn man sagt, das ist richtig, das ist politisch korrekt und das ist gar nicht. Oder? Und wenn man ein bisschen sagt, ich verstehe schon auch, dass die andere Seite das macht, wird man je nach Thematik gerade runtergerissen, dass du selber so ein Extremer bist, egal welche Richtung. Und die Schärfe, die ich persönlich wahrnehme, die nervt mich. Die nervt mich, weil sie bringt uns das einfach auseinander. Und man kann ja sagen, hey, look, ich finde das daran gut, ich finde das daran nicht gut, ich finde das auch gut und das auch wieder nicht. Dass man wie versucht, hey, zu verbinden, wie können wir das zusammenbringen? Nur weil ich ein gewisses Verständnis habe für die Seite, heisst nicht, dass ich mit allem einverstanden bin. Und das ist schon etwas, was nicht politisch werden, also wir uns das Nebengleis führen. Aber so das entweder oder das schwarz-weiß, das geht mir wirklich an. Ja, ist ja gleich, was man es geht. Das wirklich, das, Gesundheit, das finde ich wirklich nervig. Da aber sagt Jesus entweder oder. Und wir müssen das wie ernst nehmen. Wir können das nicht wegdiskutieren, wir können das nicht weglächeln. Wir können nicht sagen, ja, weißt du, Kontext und Ding und alles. Ja, wir kennen den Kontext oder ich versuche zu erklären, was der Kontext ist. Jesus macht eine klare Schwarz-Weiss-Haltung. Okay, wie gehen wir das also damit um? Wie gehen wir damit um, dass eben mit der ganzen Thematik Gericht, ewige Strafe und so weiter und so fort. Grundsätzlich ist es noch wichtig, dass man den Kontext anschaut, eine kleine Episode von den Jüngern und Jesus. Sie sind unterwegs gewesen, haben das Evangelium predigt, haben Wunder gemacht, das, was sie immer gemacht haben, ihren Lebensstil, das Gute bringen. Sie bringen das Gute, sie bringen das Segen, sie bringen Wohlstand, also Wohlstand im Sinne von einem geistlichen Wohlstand. Sie sind aus dem Dorf rausgejagt worden. Nochmal, sie haben nur das Beste gegeben, sie haben das Beste hergelegt. Was war der Dank gewesen? Spott, Hohn, Gewalt. Die beiden Donnersöhne, Jakobus und Johannes, sie haben dann sehr menschlich reagiert und gesagt, hey, das kann es nicht sein. Schick Feuer vom Himmel. Das haben wir nicht verdient, das hat niemand verdient. Ich meine, schon gerade ein bisschen drastisch, oder? Man bleibt Feuer vom Himmel, das heisst, das ganze Dorf ist kaputt. Menschlich, irgendwo durch, vielleicht im Ansatz nachvollziehbar, wir sind nicht dabei gewesen und haben das erlebt, dass du eigentlich das Beste willst geben und kommst einfach grusig aus von der Decke rüber. Aber Jesus sagt ganz klar, hey, weg damit, das ist nicht. Und nur schon im Anflug, einfach im Keim ersticken, das Feuer, dass die Strafe, die Schärfe, das Schwarz-Weiß, gerade im Keim erstickt. Ganz klar. Und das finde ich, gerade das Gegenüberstellung von dem, was Jesus sagt, wer ordnet er höre, Schwarz-Weiß, und gleichzeitig wieder so auch zu hören. Und das ist schon etwas, dass man so das ganze Thema Gericht, das ganze Thema Hölle, die ganze Thematik auch eine schwierige Thematik ist, die natürlich heute auch nicht, wo nicht in einem Sonntag runterbrechen kann, aber wo einfach ein Punkt ist, dass das Leben auch Konsequenzen hat, dass unsere Entscheidungen Konsequenzen haben. Und dass Gott uns, wie ich vorher gesagt habe, uns ernst nimmt für das, was wir wollen. Wir ernten, was wir sehen. Ganz ein einfaches Beispiel. Und er nimmt uns da ernst. Und böse Taten haben Konsequenzen. Ich habe im Palatino vor zwei Wochen eine Textstelle gelesen zum Thema Gericht, auch, weil es auch beim Jonas so ein bisschen auch um Gericht gegangen ist, wo ich sehr gut gefunden habe. Ich möchte das auch mit euch vorlesen, um auch weiter tiefer in die Thematik hineinzukommen, in die Ambivalenz von dem ganzen Thema. Wie kann Gott sein Gericht über böse Menschen zurücknehmen? Wie kann er Sünde vergeben, anstatt sie zu bestrafen? Eben Bezug auf Ninive, wo er als Gericht dann nicht hat, Cola. Viele Menschen in heutigen westlichen Ländern haben keine Probleme mit der Gnade Gottes, weil sie die Vorstellung von einem richtigen Gott nicht akzeptieren können. Sie wollen einen Gott der Liebe. Aber ein Gott, der nicht zornig wird, wenn das Böse seine geliebte Schöpfung ruiniert, ist letztendlich kein liebender Gott. Wenn ich jemanden liebe, dann muss und werde ich zornig werden, wenn etwas droht, was diese Person kaputt macht. Wie manche aufgezeigt haben, muss man schon ein ziemlich überbehütetes Leben haben. Ein Leben, in dem man noch nie Unterdrückung und Ungerechtigkeit erfahren hat, um keinen Gott zu wollen, der Sünde bestraft. Ein Mensch, der Krieg und Völkermord in seinem eigenen Heimatland erlebt hat, schreibt, dass nur die Stille eines Hauses am Stadtrand zu der These führen kann, dass wir uns nach einem Gott sehnen wollen, der nicht verurteilt. In einem verkohlten Land, getränkt vom Blut der Unschuldigen, wird dies unweigerlich sterben. Finde ich sehr, sehr gute Gegenüberstellung und in die Ambivalenz oder auch in die Herausforderung von dieser Thematik, die Herausforderung auch allgemein mit Thema Gericht, mit Thema, dass er sagt, es hat Konsequenz. Es hat einen klaren Punkt. Ich habe, wie gesagt, ich denke schon, dass wir tendenziell eher zu dieser überbehüteten Sektion gehören, weil wir, wenn wir jetzt, was unseren Glauben betrifft, vielleicht mal ein Mühe zu lächeln oder mal einen Spruch oder vielleicht wirst du auch mal geschnitten und so. Wobei das auch wieder anders ist. Ich meine, ich kenne auch Leute, die ein Restaurant geführt haben und dann müssen auch einfach zumachen, weil einfach die Leute nicht akzeptiert haben, dass man nicht mehr der katholische Kirche ist. Das ist schon Realität. Und es waren schon andere Zeiten gewesen, wo Gott sei Dank so nicht mehr eins zu eins ist. Aber auch da hat es den Preis. Der Glaube hat seinen Preis. Es hat eine Nachfolge und es kostet etwas. Und gleich sind wir momentan einmal sicher eher überbehütet. Und ich persönlich habe die Gespräche mega gerne. Wenn mich jemand schief anschaut, mich vom Glauben fobt und so, gebe ich sehr gerne zurück und kann mich dann auch wehren. Auch wenn es teilweise auch unangenehm kann sein, natürlich. Aber wenn man mal schaut, ich habe das wieder mal vorgeholt, was einfach ein wichtiges Thema ist, von den verfolgten Christen. Genau, also man sieht da schon noch so überdurchschnittlich viele Länder, wo der Glaube einen sehr hohen Preis hat, wo man wirklich für den Glauben in den Knast kommt, wo man geschnitten wird, wo man nicht an die Jobs kommt, wo man misshandelt wird, vergewaltigt, je nachdem, und auch umkommt, ganz klar, und gefoltert wird und umkommt. Das ist eine Realität. Und das ist eine Realität, erstens mal diesen Christen zu gedenken und für sie zu beten auch. Und zweitens auch ist es ja noch spannend, dass sie ja nicht nur sagen, hey, denkt uns und betet auch für uns, sondern dass sie auch vielfach, ich kann da nicht von allen reden natürlich, es ist menschlich natürlich auch, aber dass überdurchschnittlich viele von den verfolgten Christen sagen, hey, betet auch für unsere Unterdrücker, sie wissen nicht, was sie tun. Und wir beten auch, dass sie ihnen die Augen aufgeht und dass sie zu Gott finden. Und aus menschlicher Ermessen schaffst du das nicht. Du schaffst nicht für jemanden, der dich plagt, zu beten, einfach nur gerade aus einer Laune, weil deine Laune sagt, hey, du plagst mich, ich finde dich doof. Ich wünsche dir das Schlechte. Du bist schlecht zu mir, das soll dir gleich widerfahren. Und wie gesagt, ich kann dich nicht von allen reden, es gibt sicher die leiden und einfach nur, die den anderen das Gute wünschen, aber überdurchschnittlich viel hört man, wenn man Bericht liest, überdurchschnittlich viel hört man von ihnen, die sagen, wir beten für die Bösen. Der Weizen betet fürs Unkraut. Mega stark. Und ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass du es aus eigenem Fleisch schaffst. Ich glaube, dass du da wirklich eine Berührung mit dem himmlischen Vater brauchst. Ich glaube, dass du den Heiligen Geist brauchst, der in dir das auslöst. Und dass es ein Prozess ist, etwas ist, das nicht von heute auf morgen geht. Und klar, es ist ein Unterschied, wenn du einen Chef hast, der dich nervt, oder einen hast, der dich in den Knast bringt und dort foltert. Aber das Prinzip ist ja letztendlich gleich das Gleiche. Jemand meint es nicht gut mit dir, verhaltet sich unkrautmässig. Wie gehst du damit um, als Weizen? Und eben, man soll dann nicht das Feuer vom Himmel beten, weil das wird so nicht kommen, es wird zu gegebener Zeit, die Kassenbüchli nicht vorher. Man soll nicht verdammen, man soll auch nicht scheiden, dass man sagt, ich will nichts mit dieser Welt zu tun haben. In dem Sinne, wir sind mitten in diesem Feld, ob man will oder nicht. Weizen, Unkraut, alles querfällt ein. Und das ist ja gut so, weil es ist ja mitten in die Welt gekommen, mitten in die sündige Welt, mit Leuten, die ihn ausgelacht haben, die ihn verspottet haben und Leuten, die ihm nachgefolgt sind. Und das ist auch richtig und wichtig so. Aber Jesus selber auch, hat ja an der Passion, wo er vor Jerusalem gestanden ist, hat Tränen brüllt über die Stadt. Er hat Tränen brüllt über die Stadt, wo die Leute nachher ans Kreuz geschrien haben. Er hat Tränen brüllt über die Stadt, wo er nachher ans Kreuz genagelt haben. Sie haben Tränen gehabt über eine Stadt, wo nachher Freude hatte, dass er gestorben ist und gesagt hat, endlich ist er weg. Und das hat Jesus natürlich den Standard auch wieder gesetzt und gesagt, hey, schau, das ist die Herangehensweise. Der Jesus, der aber auch sagt, hey, das Unkraut verbrennt. Und versteht ihr, dass man da die Komplexität wieder sieht von dem Ganzen, die Tränen von Jerusalem, finde ich wirklich eindrücklich. Und das schafft nur Gottes Sohn und es schafft nur sein Geist. Sein Heiliger Geist schafft, dass wir auch, egal wer zu uns manchmal unkrautmässig ist oder so, dass wir das wirklich einordnen können und dass wir ihnen auch das Beste wünschen. Wir dürfen uns auch das Beste wünschen, nicht der Punkt, oder? Aber dass wir auch dem Gegenüber unabhängig, wie er sich tut, dürfen das Beste wünschen. Und da würde ich auch nochmal auf den zweiten Punkt eingehen, genau, dass da mutwillig, böswillig das Unkraut eingegeben worden ist. Also es ist keine Laune oder es ist kein Ding. Ich höre ja immer wieder manchmal auch von Leuten, die mit Gott wirklich nichts anfangen können, sagen, ja, Himmel und so, das ganze Ausgrenzende, sagen, ja, okay, ich freue mich auf den Himmel, weil ich mein Leben nach dem Gott ausgerichtet. Und sagen, ja, für sie ist das kein Thema. Ja gut, dann ist für dich der Himmel auch nicht Himmel, wie für mich, weil der Himmel wird einfach Gottes Thema sein. Und was der Himmel nicht ist, also was die Hölle ist, wie sie dann ist, keine Ahnung. Wir wissen es ja wie nicht, oder? Aber was ich euch sagen kann, ist, der Himmel ist die totale Abwesenheit von Gott. Das ist die Hölle. Und wenn du Gott nicht willst, wenn du Gott lebenslang nicht willst, dann nimmt dich Gott ernst, weil wir keine Marionetten sind. Und wenn er sagt, hey, aber dass Gott darum weibelt, dass er dich sehnt, dass wir zu Weizen sind und Weizen werden, das ist ja keine Frage. Gott hat, wie ich gesagt habe, Gott hat wollen, dass von A bis Z jeder Mensch gerettet wird und dass jeder Mensch den Frucht bringt. Und es geht darum, wie hoch der Weizen ist, wie viel Frucht er bringt. Da gibt es andere Gleichnisse, die das aufzeigen, dass jeder wieder andere Kapazität und andere Begabung hat. Aber Gott nimmt es ernst, dass wenn du sagst, hey, ich will nichts mit dir zu tun haben, und es wäre auch komisch, wenn es nicht so wäre. Es wäre auch komisch, wenn jemand sagt, hey, mit Gott ich will überhaupt nichts anfangen. Das ist völlig veraltet, völlig durch, völlig krank. Das geht gar nicht. Und sagt, ja, ich weiß, es ist schon dumm, aber du, wieso nicht? Ich habe gerade noch ein Plätzchen für dich frei und alles. Nein, das ist eine Konsequenz davon, die eigentlich wie logisch und nachvollziehbar ist. In dem Sinne, weil Gott uns ernst nimmt, was wir wollen, das gibt er uns. Und wie gesagt, es ist nicht per zufällig passiert, dass da das reinkommt. Was ist, wenn wir ja alle Angst haben, ja, sind wir dann noch selber weit? Oder sind wir selber nicht fast Unkraut? Hey, wann habe ich zuletzt gebetet? Wann habe ich zuletzt etwas mit Gott erlebt? Hey, und ich habe gerade so viele Fragen, so viele Zweifel, gerade so viele Krisen. Es geht null um das in einem Gleichnis, aus meiner Wahrnehmung. Es geht um böswillig, mutwillig dagegen arbeiten. Kinder vom Bösen. Und das kann nicht passieren, wenn du, ich meine, es ist ja gut, auch Zweifel auch nachher gehen. Ich habe gerne Gespräche mit, über schwierige Bibelstellen oder so, oder über Zweifel auch nachher studieren. Sie können das auch wieder weiterbringen und auch reifer machen. Oder wenn jemand eine Krise hat, der sagt, hey, ich habe gerade so eine Krise, ich finde es gerade schwierig, in die Gegenwart von Gott kommen. Das hat nichts mit Unkraut zu tun. Unkraut in diesem Setting ist böswillig und mutwillig dagegen sein und der Widersein. Und man kann nicht per Zufall in das Unkraut reinrutschen und dass man Angst hat, dann da reinzukommen. Ein Gedanke, der mir da einmal wieder nachgegangen ist, in der Vorbereitung, ist das Thema der Heilsgewissheit. Und wir haben nicht das Thema und das Feld, dass wir das jetzt noch können, weil es wird auch wieder nochmal doppelt so lang gehen, die Thematik, aber eine kurze Zusammenfassung ist, dass wenn man zu Gott Ja sagt, ein Samen ist, der grundsätzlich unzerstörbar ist. Ist unzerstörbar. Aber natürlich, wie ich vorher gesagt habe, wenn jemand willentlich Gott nicht will, es ist Gott ist der Richter, nicht niemand von uns. Und wie gesagt, wir sollen weder verdammen noch richten und sonst irgendetwas. Gott allein ist der Richter und er ist gerecht und gut. Und er kennt alle Fakten und wir kennen nicht alle Fakten. Und, aber ich, was ich auch schon erlebt habe, und zwar x-fach, ist, wie oft, dass jemand, der vielleicht mal Ja zu Gott gesagt hat, vielleicht als Kind, als Teenie oder als Erwachsene, und dann passiert irgendetwas und man kommt weg davon. Jahrelang, jahrzehntelang. Man lebt das Leben und teilweise wirklich egal. Ohne Gott. Mutwillig, ganz klar. Und plötzlich dreht wieder etwas. Das habe ich x-fach erleben. Das ist mega schön. Und immer wieder wird mir bewusst, wie stark der Samen ist, wenn er auf Gott ausgerichtet ist. Wenn man das Herz einmal öffnet dem Gott. Wie gesagt, das heisst nicht, man kann ja nicht mit Sicherheit sagen, wie es dann ist, wenn man sich abwendet und nichts mehr damit zu tun hat. Weil Gott, wie gesagt, unseren Willen ernst nimmt, wir keine Marionetten sind. Aber was ich wirklich ganz klar sagen will, ist, dass ich so viele Leute erlebt habe, die Jahrzehnte später noch genau können sagen, sie wissen, hey Gott, da x welche Beispiele und Sachen. Und auch gestern an einer Hochzeit war ein Bärli, das gekommen ist und wo wir mit dem gleichen Apro-Tisch waren. Und plötzlich sagen, hey, das ist so berührend, Gott, das ist so cool gewesen. Wir sind schon lange nicht mehr in einen Gottesdienst gegangen, aber das haben wir jetzt richtig angesprochen. Gell? Wir sind auf dem ICF und wenn ist Gottesdienst und alles, nächsten Sonntag, wir sind dabei und alles. Ohne, dass wir da gross geweibelt haben und dann noch die Traktate verteilt haben von der Kirche und alles und so. Weil selber etwas angesprochen wurde, etwas, wo zumindest gemeindemässig jahrelang brach gelegen ist, ist peng wieder vorgekommen. Und das ist etwas, was ich immer erlebt habe und wo ich immer sage, wir hören auf zu beten. Wir hören auf, nicht zu beten für unsere Leute, wo vielleicht wirklich sagen, hey, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben, wir lehnt nicht Look. Auch wenn es nicht danach aussieht, dass irgendetwas sich verändern könnte. Wir hören nicht auf zu beten. Und dass wir nicht zuletzt wissen, dass Gott allein weiss, was dran ist. Weil Gottes DNA ist, dass alle gerettet werden und dass alle dürfen zum Weizen werden. Das ist Gottes Wunsch, das ist Gottes DNA. Und das habe ich ja dann auch, das kumuliert sich ja dann im Höhepunkt zum Schächer am Kreuz, am Verbrecher am Kreuz, wo kein Übergabegebet gesprochen hat, der nicht getauft ist, wo auch nicht gesagt hat, apostolische Glaubensbekenntnis, Gott hat es dort gar noch nicht gegeben, aber einfach, Gott hat die Tiefe von dem Herz gegeben, Gott hat die Tiefe von dem Herzenmensch gesehen und er hat gesagt, der Bursch hat echt bereut. Er hat sein Leben lang aus Unkraut, in dem Sinn, aufgrund meiner Kreuzigung, du bist nicht einfach aus der Lappalie, du musst etwas Grobes da haben. Der hat das Leben lang Unkraut gemacht, aber er hat am Schluss erkannt und bereut und Gott hat das gesehen und hat gesagt, du bist Weizen. Und wie gesagt, wir wissen es nicht, das ist auch gut so, wir sollen nicht spekulieren und alles, aber Gottes DNA ist, dass bis zuletzt jeder Mensch Gott erkennt und dass er erkennt, all die Vorteile, die bei Gott sind, all das, was Unkraut auch kommt, dass die Gegenseite, dass Satan noch so Freude hat, dass da Verwirrung ist, dass da als rückständig und schlecht und weiß ich was angeschaut wird, dass wir einfach nicht aufhören zu beten. Für uns auch, dass wir für gute Weizen sein, dass wir für eine gesunde Gemeinde auch sein und auch beten für unsere Leute. Ob sie jetzt gut oder schlecht so sind, dass wir für beten für sie und dass sie den Samen wieder entdecken und dürfen in die Weizenspur reinkommen. Genau, und für das möchte ich beten und ich finde es auch ein passendes Ding, dass wir nachher das Abendmahl nehmen, dass wir auch immer wieder wissen, wir machen manchmal sehr unkrautartige Sachen und ich mache manchmal völlig unkrautartige Aussagen und verletze durch das auch, aber ich weiss, ich bin nicht Unkraut. Ich bin Weizen. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Sachen, weil ich liebe den Gott und ich liebe meine Leute, auch wenn es nicht immer spürbar, gleich spürbar ist. Und dass wir wirklich wissen, wir nehmen das Abendmahl im Wissen, Jesus hat sein Blut hergegeben im Bild vom Traubensaft, Jesus hat sein Lieb für uns hergegeben im Bild vom Brot, dass wir sind Gottes geliebte Kinder. Was immer uns am Weg steht, dass wir das in die Tornung bringen, dass wir wieder zurück in die Weizenspur kommen. Aber wir sind seine geliebten Kinder. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass deine DNA ist, dass jeder Mensch bis am Schluss erkennt, dass du gut bist und dass du Liebe bist. Danke für das Beispiel, für die Geschichte oder für das Ereignis vom Schächer am Kreuz, wo in den allerletzten Sekunden einfach erkannt und bereut und ruhig ist über sein Leben und erkannt hat, wer du wirklich bist, Jesus Christus. Und so bitte ich dich einfach für die ganze Welt, Vater, dass die Welt verkennen, wie du wirklich bist. Es hat so viele Vorurteile und der Teufel macht ganze Arbeit, er desinformiert ohne Ende und das kann so viele Leute auf den Leim gehen. Aber Vater, ich bitte dich, dass du dich erbarmst über die Welt, dass du dich erbarmst auch erstens mal über uns auch, wo immer wieder auch in die Unkrautspur reinkommen und dass wir wissen, wir sind trotz unserer Unkrautaussagen, trotz unserer Unkrauttaten und Gedanken, sind wir Weizen. Wir sind Kinder, wir sind Weizenkinder Gottes. Das sind wir, das dürfen wir in Anspruch nehmen. Aber ich bitte dich auch, dass wir uns dürfen danach streben, zum Weizen werden, dass wir dürfen gute Frucht bringen. Nicht einfach, dass wir gute Frucht bringen, sondern was das Leben schafft, weil es unser Herz schafft. Und dass wir dürfen das Herz haben, wie die Leute da, wie sie die verfolgten Länder, die sagen, hey, wir beten auch für die Verfolgung, wir beten auch für die, die uns nicht gut tun. Und ich bitte dich auch, Vater, dass du einfach über die Gesellschaft, über dem Land, über die Erde einfach gnädig bist. Vater, ich sehe mich nach einer neuen Ausgießung vom Heiligen Geist, dass du wirklich erkannt wirst und dass all die Lügen, all die unkrautartigen Lügen, die über dich erzählt werden, dürfen zerstört werden im Namen Jesus Christus. Und dass wir nicht nur das Welt in dem Kopf haben, sondern dass in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Umfeld auch dafür beten, dass dies Reich einfach noch viel stärker besichtbar wird. Durch unser Leben, trotz unserem Scheitern, Vater, du willst uns brauchen, trotz unserem Scheitern, du brauchst uns mit unserem Scheitern. Danke, Vater, einfach, dass du dich danach sehnst, dass das Feld voller Weizen ist. Danke, der wunderbare Gott, gibst uns da Kraft, gibst uns da Power, gibst uns Durchhaltenwillen, tröstest uns und ermutigst uns einfach zu guten Werken und zu guten Taten. Amen. Genau, das Abendmahl ist eröffnet. Ihr könnt das nachher nehmen und nachher werden wir dann gerade nahtlos in einen zweiten Teil Lobpreis wechseln.